das eigentlich GEMA für das Ding?
Nein, ich bin nicht bei der GEMA angemeldet.
Aber du hast es entworfen. Du müsstest doch eigentlich jedes Mal, wenn wir es spielen und veröffentlichen, Geld dafür kriegen.
Ja, wenn ich angemeldet wäre, ja.
Dann mach das doch.
Wenn ich angemeldet wäre, würde ich Geld dafür bekommen. Dann würden wir es aber nicht spielen, weil dann müssten wir nämlich auch Geld dafür bezahlen.
Ja, ja.
Und deswegen geht es, glaube ich, nur so. Also,
wollen wir kurz erklären, was GEMA ist, oder wissen das alle?
Ja, erklär mal.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ungefähr, wo es geht, aber ich halte dich in dem Thema für wesentlich kompetenter.
Du meinst die Gesellschaft, oh Gott, ich krieg's nicht mehr gebacken, was GEMA heißt, Gesellschaft für mechanische Vervielfältigung und Aufführungsrechte.
Siehst du, da bist du mir schon 4 Wörter voraus.
Ja, aber vielleicht liege ich auch ein bisschen falsch. Gesellschaft für mechanische Vervielfältigung und Aufführungsrechte, ja.
Ja, also ich kann ja mal vorlegen und du darfst dann berichtigen. Im Prinzip geht es darum, dass wer irgendwas geschaffen hat, also Künstler, Sänger, Musiker, Produzenten, dass die immer ein bisschen Geld dann kriegen, wenn das jemand anderes auf der Welt abspielt. Oder?
Ja, genau.
So,
also
Urheberrecht.
Es gibt, also ich nehme dich jetzt mit in die Popakademie.
Oh,
erstes
yes.
Semester 2003 habe ich ja studiert. Und da wurde uns die GEMA erklärt mit einer Geschichte, die unter uns Studenten irgendwie immer noch sehr, sehr für sehr viel Belustigung sorgt. Es ging um einen Typen, ich weiß nicht mehr, wie heißt, ein Komponist in Paris. Und der wollte eines Nachmittages in einem Pariser Café ein Zuckerwasser trinken. So stand es da in unserem Skript, dass der Typ eben ein Zuckerwasser trinken wollte in einem Café. Ein Komponist, ein berühmter französischer Komponist,
okay, okay,
trinkt
okay.
ein Zuckerwasser.
Zuckerwasser.
Mhm. Und dieses Zuckerwasser. Und dann sitzt er da in dem Café und da spielt ein Orchester, ein Tanzorchester, seine Musik. Und er denkt, ja cool, guck mal hier, die spielen meine Songs und die Leute tanzen, singen, lachen, trinken auch ein Zuckerwasser und das Café macht damit Geld. Und dann geht er eben zur Bedienung hin und sagt, hier, ich muss ja für mein Zuckerwasser nichts bezahlen, weil ihr spielt ja meine Musik, ne?
Hm.
Und dann sagt die, nee, also davon weiß ich nichts, du musst dir ganz normal bezahlen. Und dann daraufhin hat er sich dann die GEMA einfallen lassen, dass eben Komponisten, Urheber für etwas bezahlt werden, entlohnt werden für ihre Leistungen, wenn andere sie kommerziell nutzen.
Ja.
Und genauso würden wir das ja auch machen, wir würden ja eine Musik nutzen, hier in unserem Podcast. Und vielleicht gäbe es ja Leute da draußen, die diesen Podcast nur wegen dieser tollen Musik hören. Und
ja,
dann muss der Komponist auch entlohnt werden
dafür. Und das ist glaube ich, das sind so 0,01 Cent oder irgendwie so. Das ist echt nicht viel, ne? Pro Abspieler. Oder ist das sogar unterschiedlich?
Ja, ist unterschiedlich. Es kommt auf die Größe des Radiosenders, auf die Reichweiten natürlich an. Ne?
Aber das ist dann, wenn man es irgendwie zusammenrechnet, bei so erfolgreichen Songs, kommt da richtig Asche für den Künstler bei rum.
Ja, ja. Also, was George Michael,
Last Christmas
jedes Jahr an GEMA macht, da gibt's immer wieder Zahlen, das ist brutal. Oder auch hier die andere.
Ich habe letztens gerade wieder diese Geschichte gehört von Bitter Sweet Symphony von The Verve mit den Rolling Stones. War das in deiner Sendung, wo ich das gehört habe?
Ich habe es auch gehört, deswegen war es nicht in meiner Sendung.
Okay, aber die Geschichte, die ist ein bisschen älter, aber sie ist auch total, eigentlich auch krass, ne? Weil also The Verve, Bittersweet Symphony, dieses tolle Lied, was auch wirklich in der Welt irgendwie überall gehört wurde, bringen die raus und dann kommen die Rolling Stones und sagen, hey, da hatten wir mal so einen Song, der hatte die gleiche Melodie und klagen das ein und kriegen Recht und alle Gelder, die mit diesem Song gemacht wurden, also alles, was da irgendwie an Radiostationen GEMA und so, haben alles die Rolling Stones bekommen für diesen Song, weil sie sich eben damals das haben schützen lassen oder zumindest.
Ja, sie haben es geschrieben.
Zuerst, ne? genau, sie haben es geschrieben. Ja.
Und wir haben das ja gerade aktuell auch wieder mit Ed Sheeran, der Arme, sitzt ja gerade wieder irgendwo in New York vor Gericht, muss da auch persönlich erscheinen. Ich frage mich, warum der da überhaupt noch persönlich hingehen muss, weil irgendjemand sagt, ein Erbe von Marvin Gaye sagt, er hätte eben seinen Song Thinking Out Loud von Let's Get It On inspirieren lassen oder kopiert. Und jetzt muss der Arme sich da rechtfertigen und sagen, nein, das habe ich nicht gemacht. Das ist ja, aber in meinem Kopf entstanden.
Ich bin ja nicht so der Musiker, aber ich glaube, es ist schon auch schwierig, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, weil ich meine, so viele Songs, wie es gibt irgendwie, ja. Da hat es ja irgendwo alles schon mal gegeben. Und dann hast du vielleicht als Ed Sheeran 30 Jahre später auch so diesen Grundgroove drin. Und dann kommt einer und sagt, ey, das war auf der B-Platte von meinem Papa drauf. Und dann stimmt es vielleicht sogar. Ja. Aber ich denke mir halt nicht immer, dass das dann geklaut ist.
Ja, also es gibt ja halt nicht so viele Akkorde, irgendwie, das ist ja endlich, und die Akkordfolge ist wohl relativ ähnlich, das gibt er auch zu, er hat da ja auch auf Konzerten gespielt mit, er ist ja von seinem Song in den Marvin Gaye Song übergegangen und wieder zurück, das macht man ja oft so auf Konzerten, wenn man einigermaßen fähiger Musiker ist, also ich habe sowas noch nie gemacht, aber andere machen das. Das wird ihm jetzt zum Verhängnis, weil die Richterin sagt ja, sie wissen ja wohl, dass es da eine Ähnlichkeit gibt zwischen den Songs.
Ja, aber was hätte er anders machen sollen? Hätte er jetzt von vornherein irgendwie sich anzeigen sollen? Oder,
ich glaube,
oder
es
was?
Geht ja auch um die Melodie, und die Melodie ist definitiv eine andere. Und da gibt es ja natürlich Experten, die können dann eben, also um die Gesangsmelodie, ne?
Ja.
Die Akkorde mögen gleich sein, aber was du dann daraus machst, also die Akkorde sind ja immer gleich. Also es gibt ja tausend Songs, die auf den gleichen Akkorden beruhen, und spannend wird ja dann die Melodie, die du da drauf singst. Mhm. Und darum geht's dann. Aber ich glaube, da muss er sich eigentlich keine Sorgen machen. Das wird es einen Experte geben, der wird das genau auseinandernehmen können.
Ja, hört man immer wieder so, ne? The Weeknd mit Aha.
Ja, ja.
Das Drum-Ding.
Besonders schön fand ich Taylor Swift. Die hat einen Song gemacht. Look What You Made Me Do heißt der. Der war auf ihrem vorletzten Album drauf, war die erste Single im vorletzten Album oder so. Und da hat sie, als das Ding fertig war, hat man festgestellt, oh, die Melodie ist ja von Right Said Fred, I'm Too Sexy. Und dann hat sie da angerufen und dann haben die gesagt, ja, nee, okay, kannst du nehmen. Aber natürlich kriegen die dann ja auch ein bisschen Kohle dafür, wenn die das lizenzieren.
Das ist auch cool.
Ach, da gibt es tausend Geschichten, aber wir haben ja hier nur 29 Minuten und 59 Sekunden. Über was wollen wir heute sprechen in unserem Podcast? Über Themen aus der Region, Carsten.
Ich habe nur gute Nachrichten heute.
Ja,
ich habe wirklich nur gute Nachrichten rausgesucht. Ich hatte Bock auf einen positiven Podcast.
Ich habe auch nur gute Nachrichten. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was wir nehmen.
Ja.
Wahrscheinlich haben wir beide die gleichen.
Bei dem einen glaube ich ziemlich sicher, dass du es nicht hast. Bei dem anderen, warte mal, ich guck mal kurz. Das ist auf jeden Fall, habe ich für dich rausgesucht, die zweite Meldung.
Okay, schauen wir mal.
Ja.
Fahr ab das Band.
In einer Welt, die euch mit Nachrichten überflutet, stellen sich zwei Männer mutig den News, die wirklich wichtig sind. Jede Woche, jeden Freitag, immer 29:59. Hier sind Jan Zipperer und Carsten Penz.
Müsste der liebe Tom Keimer, unser Nachrichtensprecher, für seine Stimme müsste ich eigentlich auch jede Woche Brezel mitbringen oder so.
Auf jeden Fall.
Was er das gemacht hat.
Also, dann fang an. Welche gute Nachricht hast du dir an den Anfang gesetzt?
Ich habe, es gibt ja so Läufe, so Sport geht wieder los, ne? Habe ich gedacht. Es ist jetzt wieder super Wetter draußen oder zumindest ab und an mal schön. Dann habe ich gedacht, Sport geht wieder los, und da gibt es so viele tolle Beispiele, Sport und Gutes tun. Und jetzt hat man 20.000 Euro erlaufen in Bad Liebenzell beim Missio Cross Challenge. Und zwar 20.000 Euro für Burundi. Ja, eines der ärmsten afrikanischen Länder. Und da hat man halt irgendwie gesagt, okay, es waren 60 Sportlerinnen und Sportler dort unterwegs für 80 Kilometer. Die musste man jetzt nicht komplett laufen, sondern man konnte so alle 5 Kilometer einsteigen. Und pro gelaufenen Kilometer hat man sich einen Sponsor gesucht, so ganz klassisch. Und am Ende sind 20.000 Euro zusammengekommen, was ich für 60 Sportlerinnen und Sportler wirklich beeindruckend finde. Und fand das irgendwie ziemlich cool. Das Ganze geht jetzt irgendwie ab an die Liebenzeller Mission in Burundi. Die machen eben dort, helfen die denen. Und ein Läufer hatte, das fand ich auch witzig, hatte eine ganz besondere Idee. Er hat einen Spender gefunden, der ihm pro 1-Cent-Stück große Blase an den Füßen einen bestimmten Spendenbetrag gegeben hat. Also er hat gesagt, okay, wenn ich ins Ziel komme, dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann kontrollieren wir, wie viele Blasen ich habe, und wenn die ungefähr 1 Cent groß sind, also 1 Cent Stück groß sind, dann kriege ich Summe XY. Und allein durch diese verrückte Wette sind irgendwie 650 Euro zusammengekommen.
Okay.
Ja, wenn du so 80 Kilometer läufst, also wenn das jetzt mal jemand ist, der das durchläuft, das schaffst du nicht ohne Blasen.
Ja?
Nee, das schaffst du nicht.
Ich bin noch nie 80 Kilometer gelaufen.
Also
werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber bei dir, also du kannst das nachvollziehen?
Ja, wenn du so richtig hart Sport machst, dann hast du eigentlich immer, dann hast du dann hässliche Füße.
Aber hast du dann nicht richtige Hornhaut da unten, dass das gar nicht mehr passieren kann? Weil ich meine, du läufst ja nicht 80, also wenn ich jetzt loslaufen würde, 80 Kilometer laufen, dann würde ich verstehen, dass ich ganz viele Blasen habe.
Ja.
Aber wenn jemand, das würde ich ja nicht schaffen wahrscheinlich, 80 Kilometer laufen, weil ich schon nach 20 ganz viele Blasen hätte. Aber jemand, der
aber
80 Kilometer laufen kann, der ist doch wahrscheinlich im Training.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, du läufst die 80 Kilometer ja nie am Stück. Also never ever läufst du im Training immer die volle Distanz. Ja. Und dann kann es schon sein, dass hinten raus der Schuh dann doch sein wahres Gesicht zeigt. Und beim Triathlon bei mir war das früher immer so, da wollten dann die Zuschauer immer ganz nett sein im Sommer und haben dann Wasser von der Seite gegeben. Haben dich sozusagen nass gespritzt. Es gab sozusagen auch sogenannte Läuferinnen und Läuferduschen, wo du dann durchlaufen konntest. Ich habe die immer gemieden, nicht weil mir kalt war an einem 35 Grad heißen Tag, aber wenn die Schuhe einmal nass sind, dann fängt das da innen drin an zu quietschen und zu reiben und dann kriegst du garantiert eine Blase.
Ah, okay. Guck mal hier, 29,59, der Podcast, wo jeder noch was lernt.
Davon gehe ich doch aus. Und bei deiner Meldung doch jetzt bestimmt auch.
Ich sag mal so, ich habe eine Meldung, die könnte dir gefallen, weil du ja du hast ja so einen Rekord aufgestellt.
Jetzt haben wir die gleiche Meldung. Rastatt?
Nee, Freiburg.
Oh, geil.
Und hier wurde wieder ein Rekord aufgestellt in Freiburg. Und zwar, ich sag mal, ich fange jetzt mal mit der Meldung an.
Ja.
Es gibt seit kurzem ein Panini-Sammelalbum von Freiburg. Und ich habe das hier mit reingenommen, weil ich das so eine super Idee finde. Ja. Und ich möchte bitte, dass alle Städte bei uns in der Region auch ihr eigenes Panini-Sammelalbum machen.
Mega Idee.
Es ist super. Super, ja. Bei Freiburg ist es so, da sind 278 Bilder sind da drin. Und da gibt es dann natürlich sämtliche Sehenswürdigkeiten der Stadt Freiburg zu sehen. Auf diesen Fotos, die du dann sammelst, auf diesen Stickern, die du sammelst. Mhm. Aber natürlich auch prominente Menschen sind dabei, prominente Freiburger, wie zum Beispiel Jogi Löw. Und das wird tatsächlich, es ist hochoffiziell, wird von der Firma Panini gemacht, die auch die Fußball-Panini-Sammelalben macht. Es wird in Italien gedruckt bei Panini und ist eben seit kurzem draußen und erfreut sich großer Beliebtheit. Und jetzt kommen wir zu dem Rekord, der aufgestellt wurde. Nur 28 Stunden nach dem Verkaufsstart hatte ein 18 Jahre alter Freiburger alle 278 Panini-Bilder zusammen.
Wie hat er das denn gemacht?
Keine Ahnung.
Ja, also das ist ja wirklich irre.
Ja.
18 Stunden danach?
28 Stunden
28?
Nach. Und das ist ein neuer Panini-Kleberekord.
Witzig, dass das, das muss ja dokumentiert werden, da hat er sich wahrscheinlich begleiten lassen dann.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein offizieller Guinness-Weltrekord ist, wie du ihn gerade im Biertrinken aufgestellt hast, aber ich fand das eine schöne Meldung.
Das ist echt schön.
Weil erstens ist es eine saugute Idee, 278 Bilder von Baden-Baden kriege ich sofort zusammen.
Von
allen Sehenswürdigkeiten.
Und du bist auch dabei.
Ja, natürlich.
Am Promilleweg alle fotografiert. Also, weißt du, also, wenn ich dir jetzt sage, dass ich auch schon mal ein Bild im Panini-Album war.
Du warst schon mal ein Bild im Panini-Album?
Ich war schon mal, also ich nicht alleine, aber zusammen mit meinen alten Kollegen und Kolleginnen von Alster Radio, wo ich früher gearbeitet habe. Weil Hamburg hat das nämlich auch schon mal vor 13, 14
Hamburg?
Jahren gemacht.
Hamburg war die erste deutsche Stadt, die ein eigenes Panini-Sammelalbum.
Und da gab es so eine Extra-Seite mit Medienvertreter der Stadt. Also da gab es dann so dieses Lokal-TV, was hier Baden-TV ist und so. Gab es dann ja in Hamburg auch. Und da waren dann unter anderem die Radiosender aufgelistet. Und da gab es ein Foto von Maren, AC und mir. Das war die Morgenshow damals. Und das habe ich eingeklebt. Und ich glaube, es sind genau 5 Hefte verkauft worden. Oder so. Ich glaube, es hat keinen gebockt damals.
Nein, jetzt macht die Idee nicht schlecht. Das ist super.
Aber ich müsste mal gucken. Ich glaube, ich habe das zu Hause noch.
Wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten die Jungs, die das angeleiert haben, nicht danach noch Frankfurt, Hannover, Kassel, Bielefeld und Dortmund mit dazugenommen und Freiburg. Ja. Das sind nämlich die gleichen Leute, die auch damals Hamburg.
Ist eine schöne Idee, aber ich hatte jetzt gerade wirklich, bevor du die Meldung rausgehauen hast und mit Bier gesprochen hast, hatte ich jetzt wirklich gedacht, wir hätten doch die Meldung doppelt. Also ich hätte das gleiche wie du. Nee, aber ich habe eine schöne Biermeldung noch.
Ja. Schöne Biermeldung.
Eine schöne Biermeldung für dich, für meinen Faxe Jan.
Erzähl mal deine schöne.
Eine Liter Faxe, das kann doch keiner verwehren. Ja, eigentlich müssten wir noch jemanden anrufen, aber vielleicht machen wir das heute mal andersrum. Ich habe 150 Biersorten kannst du probieren, ja. auf der allerersten Raststätter Bierbörse in diesem Jahr.
Ja.
Findet statt zwischen dem 12. und 14. Mai am Marktplatz. Das nennt sich dann auch Bierbörse, ja, für Fans des kühlen Blonden. Ja. Da zähle ich dich dazu, ja. Jan. Und 150 Biersorten kannst du da einfach mal durchprobieren. Und natürlich kannst du da auch das ein oder andere Pilzgen mal mitnehmen dann nach Hause, was dir so geschmeckt hat. Gibt natürlich auch Imbissbuden und so. Der Eintritt ist, Achtung, frei. Ja. Besser geht's ja nicht. Ja. Ja, zahlst nichts, gehst blau nach Hause.
Ja, Moment. Fürs Bier zahlst du ja wahrscheinlich.
Ja, okay. Und klar, kannst du das dann eben noch mit nach Hause nehmen. Und ich kann sagen, ich hatte ja bei diesem Biertasting, hatte ich zum Beispiel mal zum allerersten Mal ein Quaik Pale Ale probiert.
Okay.
Kennst du das? Hast du das schon mal getrunken? Das ist das Bier des Monats bei Hartz-Monninger im April gewesen und die hatten das halt auf der Bühne. Und da habe ich das allererste Mal, ich kenne nur Pilz und Export.
Ja.
So, und dann habe ich mal Guinness probiert oder so. Ja. Muss ich aber sagen, hat mir nicht geschmeckt. Und das ist so ein Bier gewesen, da, ohne dass es so fancy Lemon-süß ist, hat es aber so nach Mango, so einen leichten Mango-Maracuja-Nachgeschmack gehabt. Mhm. Ich hätte davon nicht zwei trinken wollen, aber eins im Sommer fand ich mega gut.
Mhm.
Und damit wollte ich eigentlich nur sagen, es gibt echt Bier, das total komisch schmeckt, und doch irgendwie sehr spannend. Also man kann auf dieser Bierreise eine Menge erleben.
Ja, aber deswegen bin ich gar nicht so Fan von so Bierbörsen. Also weil es ist genauso, wie du sagst, da kann man dann eins davon trinken und dann ist das sehr spannend.
Genau.
Aber ich mag es eigentlich lieber, in meine Stammkneipe reinzugehen und da das Bier, weißt du, das, was man kennt, dass man das bekommt, Das mag ich eigentlich am liebsten. Nicht so fancy-schmancy, stehst dann vor 150 Biersorten und dann suchst du dir irgendwie was aus, was irgendwie, keine Ahnung, nach Holz-Maracuja schmeckt. Und da bin ich eigentlich gar kein Fan davon. Ich finde es auch immer schlimm, wenn ich mit Weintrinkern im Restaurant bin und die dann genauso sagen, ja, der im Abgang ein leichter Birneneffekt, aber vorne eher nach Honig und so.
Da fühlt man sich immer so klein. Also ich fühle mich dann immer so klein, wenn ich mit solchen Leuten bin, weil ich kipp die Suppe weg. Weißt du, ich sehe auch immer zu, also mir ist es sehr, sehr unangenehm, wenn du der Älteste am Tisch, der bekommt ja immer den Wein zum Probieren.
Ist das so, der Älteste?
Ja, okay. Mittlerweile komme ich in das Alter, wo man mir die Ehre manchmal zuteil werden lässt. Ja. Ich versuche das immer im Vorfeld irgendwie abzubiegen, indem ich dann so sage, ist doch okay, wenn wir den bestellen und da muss jetzt keiner irgendwie, ja. So, weil ich finde das immer so, ich wüsste, mir ist es unangenehm. Ich mache etwas, versuche etwas darzustellen nach außen, indem ich das Glas schüttel, vielleicht nochmal dran rieche, dann die Schlotze mir reinmache und dann dieses Sapschen anfange, um dann irgendwas zu sagen, um dann einfach den Kellner anzugucken und sagen, so,
aber geil,
und ich habe nichts gemacht.
Aber am geilsten ist doch zu sagen, nee. Nee. Ist das Ihr Weißer? Nee, den nehme ich nicht.
Da bringst du mal einen besseren Jahrgang hier, mein Freund. Der passt ja überhaupt nicht zum Fisch.
Ja.
Wer hat dir denn das Wein beigebracht?
Ja. Sehr genau so sehe ich das auch, aber ich merke auch, ich komme immer mehr in das Alter, wo in meinem Freundeskreis die Leute eben genau so sind. Ich finde das schon auch interessant.
Total.
Wenn die sagen, ja, schmeckt hier so ein bisschen nach Porsche Interieur und nach Mahagoni.
Das ist ja genauso zum Beispiel mit Zigarren.
Ja.
Hast du mal eine Phase? Ich hatte mal eine Phase, wo ich Zigarren geraucht habe. Doch, das war mal eine Zeit lang.
Fand ich echt, war das irgendwie voll immer cool. Genauso scheiße, wie ich Wein trinken finde.
Ich habe so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Ich habe du darfst sie auch nicht auf Lunge wegballern,
Junge. Ja, siehst
du,
das habe ich auch nie verstanden. Warum? Also warum raucht man denn eine Zigarre, wenn man die nicht auf Lunge wegballert?
Aber ich habe so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Meine Oma, hat mich mal mitgenommen.
Meine Oma hat immer Zigarren geraucht?
Nein, meine Oma hat mich auf den Geburtstag von Sohn Helmut mitgenommen. Mhm. Und Helmut, das waren alles so 80-jährige Leute. Und da wurde Zigarre geraucht, ja, unter den Männern. Aber so, dass die Bude botzenblau war. Ich komme ja aus einem Nichtraucherhaushalt. Und für mich war das, oh, ich habe gedacht, aber es hat gut gerochen. Ich habe damals diesen Geruch von einer Zigarre im Raum ist gut.
Ja.
Drei ist schon grenzwertig. Absolut, genau. Aber da hatte ich, und ich hatte mal so eine Zigarrenphase, und da war das dann genauso. Da macht man es dann mit Zedernholz an, weißt du, also nicht mit einem normalen Feuerzeug. Dann kauft man sich so einen Abschnipper hier für den Anfang, und so ein Zeug. Dann rollt man sie vorher noch und so. Weißt du, man tut so Sachen, die man irgendwo gesehen hat, aber halt keine Ahnung. Also ich hatte
nicht. Ich sag dir, das ist, ich glaube, wo du gerade davon erzählst, das nächste große Ding unter den ganzen Hipstern wird das Pfeifenrauchen sein. Das kommt wieder zurück.
Und da sind wir beide dabei. Da sehe ich uns.
Nee, kann ich auch nicht. Raucht man auch nicht auf Lunge, ne?
Mein Opa hat Pfeife geraucht. Das Nervige am Pfeiferauchen ist, das weiß ich nicht, um deine Frage erstmal zu beantworten.
Nee, mach nicht. Man das nicht. Ich verstehe dieses Paffen. Das
Backenrauchen ist das ja auch.
Das gibt mir überhaupt nichts. Also.
Aber ich meine, ich hatte es bei Zigarre aber auch immer so ein bisschen gemacht. Ich habe so ein bisschen rein, weil ich hatte damals ja auch noch geraucht und dann immer so ganz vorne an. Ja. Hab's mir so ganz vorne an. Das ist einmal kribbelt, das ist einmal so richtig schön so das Dopamin reinknallt. Und dann wieder raus damit. Aber mein Opa hat Pfeife geraucht und da war total nervig.
Muss ich sofort aufs Klo.
Der musste sich das immer wieder anzünden, ja, weil das immer ausgegangen ist. Und das fand ich so nervig, dieses Gezutsche da dran.
Furchtbar. Aber ich dachte, das kommt bald zurück. Das wird das nächste große Ding.
Ja.
Kannst du bald sehen, in Berlin sitzen sie bestimmt alle vor der Kneipe und rauchen Pfeife.
Ja, so Vollbärte, Karohemden, die Haare nach hinten gegelt.
Eigentlich, als dieses Bartding drin war, hätte das ja eigentlich auch zurückkommen müssen.
Ist aber nicht, spätestens, wenn Popeye neu verfilmt wird, kommt das Ding zurück. Popeye ist ja der berühmteste Pfeifenraucher überhaupt.
Das bist du aber, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir denn angefangen gerade? Wie sind
weiß
wir denn
aufs
Pfeifenrauchen?
Aber ich finde das Thema total spannend, weil man das so endlos fortführen kann, dieses sich in eine Sache so reinfummeln. Genau die gleiche Geschichte mit Schallplatte, ja oder nein.
Oh, da kommst du auch, ja, da kommst auch
du,
davon. Ja.
Da kommst du auch ganz schnell in so eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich muss. Anders geht's nicht. Ja. Das ist das einzige Wahre noch. Das muss ein bisschen rauschen im Hintergrund, knackeln.
Ja, es gibt ja einen Kollegen, Charlie, der er hat mir gerade erzählt, dass er am Wochenende.
Zwei.
Ja, aber Charlie hat mir das erzählt.
Ach so, also,
dass er am Wochenende seine Platten umsortiert hat in neue Regale.
Ah, da hatten wir es letztens, genau.
Ja. Und dann sagt er: Oh, 4000 Platten! Und ist natürlich relativ stolz auf seine 4000 Platten. Und ich denke nur: Alter. 4000 Platten, was das kostet, was das wiegt, wie viel Arbeit das ist, das umzuräumen und zu sortieren. Und du kommst ja, also von den 4000 Platten hörst du ja maximal 70. Also, außer du kommst jeden Abend nach Hause und sagst, heute schaue ich mal unter L. Oh, Level 42, lange nicht gehört.
Genau, dieses Genusstum, das geht mir. Da fehlt mir so ein Gen. Also ich bin auch ein gemütlicher Mensch, aber ich bin auch eher so Export- oder Pilzsäufer.
Ja, genau so.
Aber so dieses sich, weil jetzt schließt sich der Kreis.
Genau.
Du kommst also nach Hause, gehst in deinen Plattenkeller, du machst dir eine gute Flasche Wein auf und holst dir die Pfeife raus, setzt dich in dein Adrien Lemieux-Chefsessel aus Frankreich mit Kalbsleder an den Ecken beschlagen und genießt diese L-Platte.
Ja. Genau, beschreiben Sie das absolute Gegenteil von mir. Das da. Nee, also ich
schön, dass wir da mal einer Meinung sind.
Mach die Faxedose auf und sitze.
Und den ersten Schluck, den trinke ich gierig. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich will doch, dass es brutzelt.
Ist doch schade um den schönen Durst.
Ich will doch, dass es brutzelt. Ich will doch sofort den Kick kriegen.
Genau. Und dann Sportschau an und Hose aus und Chips auf.
Ja, bin ich genauso. Also es ist schade. Ich müsste mal wieder in so eine richtige Kneipe gehen. Ich hätte mal Bock wieder.
Ja, wir müssen immer zusammen noch. Aber wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Ich will noch, hast du schon alle Meldungen durch?
Ich bin durch.
Ich habe nämlich auch noch eine total spannende, die heute gerade reingekommen ist. Und zwar.
Du hast noch ganz viel Zeit. Wir haben noch 5 Minuten.
Ja,
brenn nicht so eine Fackel.
Ja, aber es ist eine Meldung, zu der ich viel zu sabbeln habe. Ja,
dann lehne ich mich zurück und
also,
freue mich.
Weil ich bin nicht einverstanden. Ich bin in vielen Punkten nicht einverstanden. Also zuerst mal das Tolle an der Nachricht, die gute Nachricht, die Headline am Anfang. ein Reisegutscheinportal namens Trips mit Z am Ende, Trips.
Mhm, weißt du schon Bescheid.
Ein Reisegutscheinportal namens Trips hat ein Ranking der Städte in Deutschland mit dem besten Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs erstellt. Ein Ranking des besten ÖPNV. Und die gute Nachricht ist, Karlsruhe auf Platz 1.
Okay.
Bam. Geiler ja, Scheiß.
Ja, ja.
Aber. Hier kommt das Aber. Wir teilen uns Platz 1 mit Hannover. Ja. Und da habe ich Diskussionsbedarf. Entschuldigt bitte mal, ja, liebes Reisegutscheinportal Trips. Es ist ein bisschen kompliziert, was ihr da gemacht habt. Ihr habt Punkte verteilt, maximal 70. Es gab drei Kriterien. Einmal die Anzahl der Verkehrsmittel einer Stadt, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Fähre, was auch immer, Ruderboot. Zweitens die Gesamtzahl der Linien. Drittens die Schnelligkeit in Relation zur Größe der Stadt in Quadratkilometern. Whatever. Ich kann nicht verstehen, wenn man Karlsruhe auf Platz 1 macht, dass man noch Hannover mit dazu macht, weil das Nahverkehrssystem in Karlsruhe, das ist ja das sogenannte Karlsruher Modell, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Also wenn Karlsruhe schon auf der 1 ist, dann muss das alleine auf der 1 stehen, weil nirgendwo anders fahren die S-Bahnen auch durch die Stadt, durch die City, nirgendwo anders auf der Welt, glaube ich, kannst du so viel Kilometer zurücklegen mit einer Straßenbahn, die direkt durch die Karlsruher Stadt fährt, bis nach Heilbronn, von Aachen bis nach Heilbronn. Es ist ja schon teilweise ziemlich sensationell, was hier mit dem Personen, was da auch technisch möglich gemacht wurde. Das sind ja Straßenbahnen, die sowohl als auch fahren können. Ne? Die können auch auf den Linien der Deutschen Bahn fahren, also da, wo so ein ICE langfährt.
Ne? Trasse,
genau. Und sie können halt auch innerhalb der Stadt rumfahren.
Mhm.
Und dazu musste man eben spezielle Motoren erfinden. Und also das.
Ja, und jetzt hat man mit der Kombilösung einfach mal einen Großteil dieses Tram- und S-Bahn-Linienverkehrs einfach mal unterirdisch gelegt. Das halte ich für einzigartig.
Die neuen Stationen. Ja. Ich kenne mich jetzt mit dem Hannoveraner S-Bahn-System nicht so gut aus.
Oh Gott, ich habe da mal ein Dreivierteljahr gelebt.
Kann aber nicht so gut sein wie hier.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie, ich habe direkt am Hauptbahnhof gewohnt, die Arbeitsstelle war am Hauptbahnhof und ich habe gependelt nach Hamburg. Das heißt, ich habe es kaum benutzt. Das einzig Gute an Hannover ist
der Bahnhof.
Der Hauptbahnhof gewesen und zwar der Asialaden. Da habe ich immer eine China-Pfanne mit Schwein gegessen. Und das war das beste China-Pfanne, die ich in meinem Leben hatte. Und die war wirklich so gut, lieber Jan, dass ich heute noch dran denke. Und manchmal, wenn ich nach Hause fahre zu meinen Eltern, dann fahre ich über Hamburg und der ICE hält in Hannover. Und ich denke jedes Mal an diese China-Pfanne zurück und bin kurz davor auszusteigen und zu sagen, ich warte eine Stunde dafür und hol mir die nochmal.
Aber kannst du nicht irgendwie, machst du Lieferando? Sagst du hier, ich hätte gerne die China-Pfanne.
Und dann kommt er mit seinem E-Fahrrad von Hannover nach Karlsruhe gefahren.
Nein, wenn du im Zug sitzt. Ich komme gleich rein, Gleis 4, bitte.
Das ist mir zu aufwendig. Das ist mir schon, ja, du hast recht, könnte ich machen. Aber so, das ist meine einzige Verbindung zu Hannover, muss ich sagen. Für alles andere hat es nicht gereicht.
Hier nochmal ganz kurz die, ich glaube, mehr ist es auch nicht in Hannover. Mehr, das war's auch.
Die haben ganz schäbigen Hauptbahnhof, muss man auch sagen, mit einem ganz, ganz großen Drogenproblem auch.
Ja, ich war da auch schon mal, ich musste mal umsteigen, schön war das nicht.
Ey, wenn du da reinfährst, du denkst, du fährst nach, ich will nichts Falsches sagen, aber da gibt's ja dieses Hochhaus, wo du reinfährst. Hannover ist, glaube ich, auch ein Sackbahnhof.
Nee?
Dann fährst du aber auf jeden Fall von einer Seite rein, wenn du von Norden kommst und dann steht dieses riesige Hochhaus mitten in der Stadt und an diesem Hochhaus klemmen wie in Ostdeutschland 1000 Satellitenschüsseln. Das sieht aus, wirklich, es ist nicht so schön. Aber das sagt natürlich trotzdem nicht viel aus.
Über den Nahverkehr. Platz 2 Nürnberg, 3 Bonn, Stuttgart 4, Mannheim 5.
Mannheim hat doch jetzt durch die Buga diese tolle Seilbahn. Die zählt doch bestimmt mit.
Aber auf dem letzten Platz, Platz 20, Berlin. Das kann doch auch nicht sein. Da fahren die Busse im 5-Minuten-Takt.
Das würde ich auch sagen. Berlin finde ich super, hat einen super ÖPNV.
Also, wir freuen uns natürlich, dass Karlsruhe irgendwie auf der 1 ist, aber Wir machen ein Fragezeichen dahinter. Das war der Neue Welle Podcast 2959. Ich denke, da war für jeden was dabei in dieser Ausgabe.
Für Zigarrenraucher auf jeden Fall, Pfeifenraucher.
Bis zum nächsten Mal.